Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Willkommen an diesem Neujahrstag, an dem es beim Neujahrsspringen der Verschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen richtig knapp wurde. Um ein Haar verfehlte der deutsche Skispringer Markus Eisenbichler den Tagessieg. Nur der Japaner Ryo Yokobayashi konnte ihm Paroli bieten. Martin Thiel berichtet.
Es bleibt dabei. Die deutschen Skispringer warten auch 20 Jahre nach Sven Hannawald auf einen Sieg beim Neujahrsspringen. Und knapper kann ein Springen nicht entschieden werden. Markus Eisenbichler flog im Finale wie ein wilder Hund. Als Zweiter des ersten Durchgangs legte er vor, gab Vollgas.
Schneller Ski, hoher Luftstand, Eiszeit zieht runter, Eiszeit zieht weit! 143,5 Meter.
Nur ein halber Meter unter Schanzenrekord, aber dann kam der Turnierführende Ryo Yokobayashi. Der Anlauf wurde verkürzt, das gibt Bonuspunkte. Er flog 135 Meter und mit dem Vorsprung aus Durchgang 1 reichte es zum Sieg, der fast nicht messbar war. 2/10 sein Vorsprung, das ist umgerechnet nicht einmal ein halber Meter. Eisenbichler, wie 2019 beim gleichen Duell geschlagen, freute sich trotzdem.
Ich bin sehr zufrieden, jetzt nicht nur mit der Platzierung, sondern auch mit der Springerei. Die zwei Wettkampfsprünge waren echt richtig schön, hab's wirklich genießen können in der Luft. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und es passt.
Eisenbichler happy über den zweiten Platz, dachte aber auch sofort an seinen Kumpel Karl Geiger, dem der erhoffte Tournee-Gesamtsieg in Garmisch-Partenkirchen aus den Händen glitt.
Da kann man nicht viel machen. Ich werde mit ihm reden und der kommt schon wieder auf den Dampfer.
Was war passiert? Geiger hatte keinen guten Tag und bei beiden Sprüngen Windpech, Rückenwind.
Geiger in der Luft, das wird nicht der Megasatz. Er hat die Tournee verloren.
Der Rückenwind drückte ihn zu früh zu Boden. Sein Angriff im Finale verpuffte. Platz 7 in der Tageswertung lösten ungewöhnlich viele Emotionen beim sonst ruhigen Oberstdorfer aus. Er pfefferte die Handschuhe in die Ecke, ratlos und gefrustet.
Ich glaube, die Sprünge waren nicht so schlecht, aber für die Bedingungen, die ich hatte, hätten sie besser sein müssen. Ja, dass es halt jetzt gerade wieder bei der Tournee passiert, ist halt echt zum Kotzen.
Geiger, jetzt Sechster in der Tourneewertung, hat den Gesamtsieg abgehakt. Aber er wäre nicht Markus Eisenbichlers bester Kumpel, wenn er nicht jetzt ihm den Tourneesieg wünschen würde. Eisenbichler auf Rang 4 der Tourneewertung ist knapp 20 Punkte hinter dem führenden Ryo Yokobayashi. Das ist bei 4 Sprüngen in Innsbruck und Bischofshofen noch aufzuholen. Geiger freut sich für Buddy Eisai.
Ja. Ich habe gesagt, wenigstens einer. Also er hat echt einen geilen Wettkampf gemacht und deshalb hoffe ich, dass der den noch ein bisschen ärgert, den Kobayashi, ja, dass wir uns das Ding vielleicht doch noch holen können.
Der Traum vom ersten deutschen Tourneesieg seit 20 Jahren ist also noch nicht ganz ausgeträumt. Er findet jetzt nur in anderer Besetzung statt.
Die deutschen Langläufer sind beim Klassik-Sprint im Rahmen der Tour de Ski frühzeitig ausgeschieden. Auf der 4. Etappe in Oberstdorf schaffte es nur Coletta Rützek ins Halbfinale. Dann war Endstation, sie wurde 12. Die Siege holten sich die Russin Natalia Neprajeva und der Norweger Johannes Klebo. Sommerrodeln nannte die deutsche Presseagentur das, was heute in Winterberg stattfand. Ein Rodelweltcup bei schwierigen, warmen Bedingungen. Im Zweier siegten Tobias Wendel und Tobias Ahl. Und vom Einzelwettkampf berichtet Luise Kropf.
Der Superwinter geht für ihn weiter. Johannes Ludwig hat in Winterberg seinen 4. Weltcupsieg der Saison geholt und steht damit in der Gesamtwertung weiter ganz oben. So gut und konstant wie aktuell ist der deutsche Rodler noch nie durch den Eiskanal gefahren und das wenige Wochen vor den Olympischen Winterspielen. Seine deutschen Kollegen Max Langenhahn und Felix Loch sind in Winterberg in die Top 10 gefahren. Für Loch auf Platz 6 war es das erste Rennen nach seiner überstandenen Corona-Infektion. Mit knapp 10 Grad waren die Bedingungen in der Eisbahn im Sauerland nicht ideal. Über den Wettkampftag gab es Stürze und viele Fahrfehler. Eigentlich sollte das erste Rodelrennen des Jahres in Königssee stattfinden. Weil die Eisbahn dort infolge der Flutkatastrophe aber zerstört wurde, ist der Standort Winterberg eingesprungen.
Die deutschen Rodler haben die Bahn am Olympia-Austragungsort in Peking schon testen können und sind auch direkt in Berührung gekommen mit den strikten Corona-Auflagen vor Ort. Es sind gemischte Gefühle, die Deutschlands Wintersportler gegenüber diesen anstehenden Spielen in Peking haben. Erich Warte schaut zum Jahresbeginn voraus.
Wäre es nur eine WM, würde ich absagen, meint Doppelsitzer-Rodler Tobias Arlt, der beim Weltcup im November auf der neuen Olympiabahn mit einem falsch positiven Corona-Test aus dem Verkehr gezogen wurde.
Aber so schnell habe ich gar nicht schauen können, da kam auf einmal schon ein Krankenwagen hergefahren. Und ich war komplett in Rennausrüstung noch, ich hatte einen Anzug an, ich hatte einen Helm auf, weil es ging eigentlich jede Minute los. Und dann sind wir da mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren mit gefühlt 150 km/h und da kommst du davor da hinten drin wie ein Gefangener.
Tobias Ahls Rodelkollegin Nathalie Geisenberger, auch sie hat schon reichlich Olympiagold zu Hause, hat Bedenken, dass die strikte Corona-Politik im Gastgeberland sogar zu Manipulationen missbraucht werden könnte.
Dem ist einfach Tür und Tor geöffnet, dass es eben so Möglichkeiten gibt, dass Athleten vielleicht Testergebnisse kriegen, die nicht der Realität entsprechen. Also so wie es jetzt abgelaufen ist, wäre das definitiv möglich gewesen.
Doch anders als die politischen Lenker einiger Staaten wollen die Sportler die Winterspiele nicht boykottieren, trotz der Menschenrechtsverletzungen in China. Bob-Olympiasiegerin Mariama Yamanka.
Wir haben als Sportler auch unsere Meinung dazu. Wir sind ja auch Privatpersonen und wir wissen natürlich auch, dass die Lage dort vor Ort nicht so ist, wie sie sein sollte. Aber ich denke, für uns Sportler, man kann das immer schwer nachvollziehen, aber für uns, es gibt alle 4 Jahre die Gelegenheit und für viele ist es das erste, letzte, einzige Mal. Es ist halt schade, wir haben es uns nicht ausgesucht.
Und so bereiten sich mehr oder weniger zähneknirschend alle deutschen Athleten auf ihren Saisonhöhepunkt vor. Die Medaillen werden im Februar wieder einmal bevorzugt im Eiskanal aufzusammeln sein. Allein Bob-Pilot Francesco Friedrich schaffte es, eine Serie hinzulegen. Ein Jahr mit ausschließlich Siegen.
Wenn wir einen Fehler machen, sind die anderen sofort da. Und da dürfen wir nie nachlässig werden. Und das ist, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir immer dann, wo die anderen gedacht haben, jetzt haben wir ihn, dass wir da noch nachlegen konnten. Und das zeichnet uns einfach aus und das versuchen wir zu halten und daran arbeiten wir weiter.
Die nordischen Kombinierer und auch die Skispringer sind stark in den Winter gestartet. Snowboarder und Skicrosser könnten in Peking für viele positive Schlagzeilen sorgen. Und auch das Eishockey-Nationalteam um Verteidiger Moritz Müller hofft, den Medaillen-Coup von vor 4 Jahren zu wiederholen.
Jedes Turnier hat wieder neue Sachen parat, neue Überraschungen. Natürlich werden die Karten neu gemischt. Aber wir haben spätestens in Pyeongchang gesehen, dass aus Träumen auch Wahrheit werden kann.
Die Spiele sind das erste große Ereignis im Sportjahr 2022. Am Ende des Jahres gibt es noch eins, bei dem die Kritik nicht minder groß ausfällt. Die Fußball-WM im Winter in Katar. Auch bei diesem Gastgeber ist die Menschenrechtssituation der große Kritikpunkt. Philipp Sommer berichtet.
Die Generalprobe schon mal beeindruckend. Katar übte im Dezember beim Arab Cup mit 16 Nationalmannschaften aus dem arabischen Raum schon mal für den großen Fußball. In 6 schon fertigen, beeindruckenden WM-Arenen wurde gespielt, die allerdings selten gut gefüllt waren. Auch wenn im Emirat noch immer an jeder Straßenecke gebaut wird, fühlt sich Katar vorbereitet für die WM, die über 1 Million Besucher ins kleine Emirat spülen soll, sagt Turnierdirektor Nasser Al-Khater.
Wie viel Arbeit wir in die letzten 10 Jahre gesteckt haben, um Veränderungen herbeizuführen, positive Veränderungen.
Für die Fußballer ist alles fertig. Nun muss Katar nur noch die Herzen der Fans erreichen. Die stehen vor allem in Europa der WM in der Wüste noch kritisch gegenüber. Vor allem wegen der tausenden Gastarbeiter, die in den letzten 10 Jahren ihr Leben verloren haben im Emirat. Noch immer kritisieren Menschenrechtler wie Mustafa Kadri Katar trotz aller Bemühungen, die Situation für die Gastarbeiter zu verbessern.
Ich habe in den letzten Jahren Verbesserungen gesehen, ziemlich große Verbesserungen sogar für Arbeiter. Viele leben in besseren Bedingungen, können auch in manchen Punkten Kritik üben. Aber es gibt weiter Gefahren, denen Arbeiter ausgesetzt sind, Zwangsarbeit, dass sie ihren Lohn spät oder gar nicht bekommen und wenn sie sich beschweren über Missstände, dass sie mit scharfen Konsequenzen rechnen müssen.
Mit der Kritik können die Katarer schlecht umgehen. Zuletzt wurde wieder ein Kamerateam aus Norwegen verhaftet, das versucht hatte, Bilder in den Arbeiterghettos in Doha zu drehen. Katar tut sich weiter schwer mit Pressefreiheit und auch mit der Beurteilung, vor allem in Europa, sagt Turnierdirektor Nasser Al-Khater.
Ich empfinde die Kritik an Katar als zu hart. Sie schießt oft übers Ziel hinaus. Ist unfair, ungerecht. Na klar gibt es immer noch Dinge, die wir verbessern müssen. Wir sind die Ersten, die das zugeben. Aber warum nimmt niemand wahr, was wir alles schon getan haben und was das auch für unser Land bedeutet hat?
Egal wie groß die Kritik war, alle werden sie kommen zur WM. Ein Boykott, kein Thema mehr. Die Sprachregelung im großen Fußball, auch beim DFB, ein Fernbleiben bringt nichts. Man müsse hingehen und dort seinen Einfluss geltend machen für eine Verbesserung der Situation für die Gastarbeiter.
Und noch einmal kurz zurück ins Hier und Jetzt. Der Engländer James Wade und der Schotte Gary Anderson haben das Halbfinale bei der Darts-WM erreicht. Wade, auch The Machine genannt, setzte sich klar mit 5:0 gegen seinen Landsmann Mervyn King durch. Ex-Weltmeister Anderson gewann in der zweiten Partie des Tages mit 5:2 gegen Luke Humphreys aus England und trifft jetzt auf Ex-Weltmeister Peter Wright, der gerade sein Spiel gegen Außenseiter Callum Rich gewonnen hat. Und Niko Kovac ist nach nur 1,5 Jahren als Trainer des französischen Ex-Meisters AS Monaco entlassen worden. Das hat der Verein heute bestätigt. Der ehemalige Bayern-Coach hatte den Job im Sommer 2020 übernommen. Das war's mit Sport aktuell an diesem Neujahrstag. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen einen schönen Abend.